Hallo und herzlich willkommen zum QM-Talk, dein Podcast rund um Qualitätsmanagement, Normen und Managementsysteme. Michael Kornmann von QS Kornmann und Michael Schiffer von Diqualis teilen wertvolle Einblicke und praktische Tipps, wie du Qualitätsmanagement erfolgreich in deinem Unternehmen umsetzen kannst. Mach dich bereit für spannende Diskussionen und hilfreiche Ratschläge. Viel Spaß mit der heutigen Folge.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem aktuellen QM-Talk. Heute mit der Folge QM-Manager als externer Berater. Ist das sinnvoll? Kann das weg? Brauche ich das? Wieder mit mir an Bord ist der Michael von der Firma Diqualis. Hallo Michael, grüße dich.
Einen wunderschönen guten Morgen, Michael.
Ich grüße dich. Hi. Wir haben in einer der letzten Podcast-Folgen angefangen, über das Thema QM-Beratertätigkeiten, Beratungstätigkeiten zu sprechen und waren kurz davor, uns zu verblubbern. Und ich habe mir gedacht, lass uns das Thema doch einfach direkt aufarbeiten. Lass uns das direkt nehmen, lass uns einfach ein bisschen weiter quatschen zu diesem Thema. Und zwar, wir sind ja beide als externe Berater tätig und sind dann auch in Unternehmen drinne und helfen direkt Unternehmen. Und ich würde gerne mit dir so ein bisschen quatschen, was du für Erfahrungen gesammelt hast als externer Berater, wie du bei Kunden aufgenommen wirst, wie du Kunden wirklich helfen konntest, was Kundenmeinungen sind, was so deine Sicht der Dinge ist. Und ich denke, da kriegen wir ein schönes Thema gefüllt.
Das glaube ich auch. Da können wir einfach aus der praktischen Erfahrung sprechen. Und es ist ja einfach auch sehr spannend, so ein bisschen zu gucken, wie das läuft. Und mit jedem Kunden macht man auch so ein bisschen andere Erfahrungen. Und da kriegt man teilweise auch natürlich auch sehr schönes Feedback zurück von Kunden, die das als sehr wertvoll empfunden haben. Und man lernt mit jedem Kunden auch ein bisschen noch was dazu.
Ja, ich habe so das Gefühl, dass der Begriff Berater so eine ziemlich verbrannte Nummer ist. Also ich kenne das noch. Oh, da kommt ein Berater. Oh. Da versenkt der kommt jetzt rein, der macht alles durcheinander, kriegt einen Haufen Geld und wenn es gilt, ist er wieder verschwunden. Das ist so das, was ich auch schon gehört habe nach dem Motto, ja, ein externer Berater und hin und her. Und da finde ich, muss man zumindest bei dem, was wir tun oder für unsere zwei Unternehmen, auch mal so eine Lanze brechen und muss einfach mal so erzählen, was so unser Mindset ist, warum wir externe Berater geworden sind, warum wir das mögen und was man halt einfach auch für einen Mehrwert hat, wenn man sich eine externe Expertise einkauft.
Ich finde, man muss da halt vor allem so ein bisschen unterscheiden, weil du hast recht, ich finde, das ist teilweise einerseits so ein bisschen der verbrannte Begriff Berater und da muss man sagen, das ist bei vielen auch manchmal zu Recht so. Weil ich habe auch schon Berater getroffen, ja, oder die sich Berater schimpfen, die in Unternehmen gehen und eigentlich nur mit ihrem eigenen Set an Sachen kommen, das irgendwie auf das Unternehmen pressen. Aber eigentlich am Ende dann gehen sie, es hat sich nicht viel verändert, das hat vor allem viel Geld gekostet. Und die sich eigentlich nie so richtig involvieren.
Wenn sie, ich kenne das auch, das ist ein saugeiles Beispiel, schön, dass du damit anfängst. Wenn sie denn sogar noch so weit gehen und ihre Templates das Unternehmen pressen. Ja. Es gibt ja noch, ich habe das schon gesehen, dass externe Berater gekommen sind, die haben ihr Dokumentensystem oder Dokumentenpaket oder nennen es auch immer, dem Kunden aufs Auge gedrückt. Die kleinsten Möglichkeiten von irgendwelchen Anpassungen, wenn überhaupt gemacht, haben gesagt, jetzt funktioniert das System und sind wieder gefahren. Und dann ruft mich der Kunde irgendwann und sagt, hier, pass mal auf, wir hatten gerade ein Audit, das war nicht so der Burner. Kannst du mal einen Blick riskieren, mal so ganz neutral, komm nur mal rein, guck mal. Dann guckst du dir Prozesse an und guckst dir Organigramm an. Und dann sagst du, das habt ihr doch so gar nicht, oder? Habt ihr das so? Ey, nee, haben wir nicht. Sag ich, warum steht es denn da so? Ja, da war ein externer Berater da, der hat gesagt, das müsste so sein und er hat uns das da reingebracht in die ganze Nummer. Und dann fängt es halt echt an und wird blöd. Da bin ich vollkommen bei dir.
Das liegt halt einfach daran, dass sich viele Berater eigentlich nicht mit den individuellen Problemen und auch den individuellen Eigenschaften von den Firmen auseinandersetzen. Dass sie eigentlich gar nicht so genau auf das eingehen. Und ich glaube, da ist auch der Unterschied zu dir und mir. Wir sind ja eigentlich auch schon fast mehr QA-Manager, dadurch, dass wir hauptsächlich im QM-Bereich unterwegs sind. Klar, wir beraten dazu, wir übernehmen diese Aufgabe auch teilweise komplett extern für manche Unternehmen, die das gar nicht mehr selber machen, weil wir sagen, wenn ihr QM nicht mögt, ist für viele ein schwieriges Thema, wir machen es gerne. Und wir haben da auch Erfahrungen, die wir mitbringen. Und bei uns ist ja eher so das Ding, dass wir sagen, wir setzen uns jetzt mit euch zusammen in das Boot und helfen beim Rudern. Also wir kommen nicht nur und reden ein paar schlaue Worte, sondern wir machen auch Lösungsvorschläge, wir schreiben auch selbst mit Dokumentation und setzen uns mit rein und versuchen halt mit dem Kunden zusammen was zu entwickeln, was zu bauen, was für ihn funktioniert und auf ihn angepasst ist.
Und dazu musst du aber, und das finde ich ist das Wichtigste überhaupt und auch das ist so mein Mindset, ist, du musst Ahnung, also ist ganz plump gesagt, du musst Ahnung haben von dem, was du erzählst und du musst vor allen Dingen dich in die Prozesse von dem Unternehmen reindenken können und du musst es auch schon mal gehört haben. Also ich bin 13485, 27001, 9001, alles cool. Aber es ist halt, jedes Unternehmen ist eigen. Und nur weil ich jetzt mal irgendwann ein Unternehmen auditiert habe oder eine 13485 in einem Unternehmen eingeführt habe, was meinetwegen nur Dienstleistungen macht, sage ich jetzt mal zum Beispiel, bin ich noch lange nicht befähigt dazu, mich in einem 13485 Unternehmen reinzubringen, die eine Medizinprodukte Klasse 3 Zulassung haben, die im Vertrieb machen, am besten noch international und noch versuchen mit MDSAP irgendwo noch auf den internationalen Markt zu gehen. Das sind ganz andere Hausnummern. Das heißt, ich muss wissen, was das Unternehmen braucht und dann muss ich mir selbst für mich sagen, kann ich das? Macht das Sinn für mich, da in eine Beratungsdienstleistung reinzugehen? Oder macht es Sinn, mir ganz offen und ehrlich zu sagen, also dieser Kelch lasse ich jetzt mal von mir vorübergehen, das pitche ich nicht, weil da hole ich mir nur Arbeit mit ins Haus, weil ich im Prinzip erstmal 5 Weiterbildungen machen muss, bis ich überhaupt den Kunden adäquat angemessen beraten kann und der Kunde zuppelt darum, weil der eben nicht die Leistung kriegt, die er braucht. Also da finde ich es ganz wichtig, dass du als Berater eben auch das Know-how mitbringst, nicht nur, dass du eine Norm lesen kannst, sondern die Erfahrung und das Know-how mitbringen kannst, den Kunden wirklich zu beraten. Ja, und das ist halt das, was uns aussagt. Wir kommen halt aus der Praxis raus. Also ich habe halt jahrelang in der Medizintechnik, in einem Produktion- und Managementbereich bei Unternehmen gearbeitet. Ich weiß, was ein Lötkolben ist. Ich weiß, wie man eine Quetschverbindung macht. Ich weiß, wie man sicherheitstechnische Kontrollen im Außendienst macht. Ich weiß, wie Außendienstler ticken. Ich weiß, was die mit Werkzeug, mit, ja, da gibt es all diese Differenzen. Ja, im Außendienst gibt es kein Internet und also Diskussion. Also da macht mir halt eben keiner ein X für ein U vor, weil ich es jahrelang selbst gemacht habe. Und das ist, glaube ich, dann ein wesentlicher Vorteil von einem Berater, den ich mir ins Haus hole, wenn er einfach die grundlegenden Basics von so einem Unternehmen so verinnerlicht hat, dass er weiß, worum es geht.
Ja, das ist einfach wahnsinnig wichtig, weil nur so hast du eigentlich diese Erfahrung und das Wissen, um das auch zu tun. Das ist ja auch der Grund, warum bei uns zum Beispiel alle, die im Laborbereich arbeiten, alle einen naturwissenschaftlichen Hintergrund haben und eigentlich so gut wie jeder bei uns, eigentlich jeder schon mal im Labor gearbeitet hat und die Arbeitsabläufe kennt und weiß, was das heißt, das alles zu tun. Und ich finde, das macht einfach einen wahnsinnig großen Unterschied, weil du wirklich weißt, was das für die Leute, was du gerade aufschreibst, weil du schreibst ja auch Anweisungen. Du musst ja auch wissen, was das bedeutet, weil die Leute müssen das ja am Ende umsetzen. Und ich finde, da merkt man dann auch, wenn man dann frisch in ein Unternehmen kommt, da kann man relativ einfach den guten vom schlechten Berater unterscheiden, weil der gute Berater, der kommt erstmal hin und fragt, was macht ihr denn eigentlich, wie macht ihr das denn? Der stellt erstmal ein paar Fragen und informiert sich über das Unternehmen. Die schlechten Berater, die kommen und sagen, wir machen jetzt das, das und das und so und dann wird alles gut. Und das funktioniert in der Regel nie, weil man muss die Leute immer mitnehmen und man muss erstmal verstehen, was das Unternehmen ausmacht, um wirklich das zu verinnerlichen.
Ich würde mir niemals anmaßen, in GMP oder Labor oder so einen ganzen Kram zu machen. Da käme ich nicht im Traum drauf. Weil ich genau weiß, ich würde mich quälen und ich würde den Kunden quälen. Das macht überhaupt keinen Sinn. Ja, aber das ist genau das, was du gesagt hast. Das ist dieses Erstgespräch mit so einem Berater, dass du einfach mal ganz kurz zuhörst, wie tickt der Berater? Was zieht er jetzt für Informationen von dir? Wenn der Berater da sitzt und sagt, ach, ihr wollt 9001, das ist gar kein Problem. Ich habe eine Software, die kann ich euch verkaufen und da ist ein Dokumentensatz oben drauf. Da machen wir einfach Suchen, Ersetzen. Ersetzen Musterfirma durch ihre Firma. Dann machen wir noch ein bisschen internes Audit. Ruft mal die Zertstelle an, in 3 Monaten können wir Gas geben und dann ist die Sache erledigt. Und dann weißt du schon ganz genau, vielleicht nicht der Richtige.
Ja. Es reicht oft dann fürs erste Audit, aber für ein System, das dann tatsächlich gelebt wird und auch dauerhaft beständig ist und mehr, sage ich mal, dem Unternehmen nutzt, als es Aufwand kostet und Das kriegst du dann meistens selten. Meistens hast du dann ein System, was nach ein paar Jahren überarbeitet werden muss und was eigentlich nur sich selbst verwaltet, was aber mit dem Unternehmen nichts mehr zu tun hat. Weil die Normen sind ja so geschrieben, dass ich sage, da ist ein bisschen Interpretationsspielraum und ich kann das jetzt so bauen, dass es auf mein Unternehmen passt. Das ist ja auch so gewollt, dass man guckt, wie man mit seinen Ansprüchen die Anforderungen erfüllen kann. Deswegen ist es so wichtig, sich genau anzugucken, was man braucht.
Ja, auch das, da bin ich vollkommen bei dir. Bleiben wir mal immer bei 9001, die ist, glaube ich, da das weitverbreiteste. Wenn du so eine Erstzertifizierung in der 9001 machst und hast einen Auditor, dann kann es dir schon passieren, dass der Auditor relativ geschmeidig unterwegs ist und sagt, naja, jetzt ihr fangt ja an damit, am Anfang, wir gucken mal, wie sich das entwickelt, etc. pp. Und da hast du schon die Chance, beziehungsweise auf dem anderen Ende aber auch die Gefahr, dass du mit einem System so eine erste Zertifizierung kriegst, was eigentlich nicht wirklich passt auf dich. Und wenn du es dann laufen lässt und dann nicht gleich richtig gegensteuerst, das nicht gleich am Anfang richtig machst, hol dich das nach 2-3 Jahren ein. Weil der kommt das ja da drauf und sagt, und was habt ihr gemacht? Und sagen, ja, es ist schon noch so, wie wir es hatten. Und dann sagt er, naja, gut, dann ihr müsst schon noch mal. Und der fängt irgendwann an zu fragen. Und irgendwann werden die Fragen unangenehmer. Und wenn du dann immer noch ein System hast, was nicht wirklich passt, wo du versuchst, mit Worten dich aus Schlingen zu ziehen, das geht auf Dauer nicht gut und es strengt nur an. Und machst gleich am Anfang richtig und dann hast du eine entspannte Nummer. Dann lebt das immer noch. Also auch da wieder, ein QM-System, was ein halbes Jahr lang nicht bedient wird, nicht gepflegt wird, ist für mich tot. Also ein QM-System lebt. Was du an Arbeit und Energie reinstecken musst, wenn du es ein halbes Jahr in der Ecke liegen lässt, ist eine Katastrophe. Und deswegen mach es gleich richtig und lebt mit der ganzen Kiste.
Ja. Nee, man muss sich einfach wirklich überlegen, wo will man damit auch hin? Weil das ist ja nicht nur eine Seite von Zertifizierer und Berater, das ist ja auch was, sage ich mal, was die Unternehmen selber auch für sich entscheiden müssen. Weil es ist nicht so, ich kaufe mir dieses QM-System und habe dann einfach nur meine Zertifikat an der Wand hängen. Ich muss das auch betreiben. Weil manche denken, ich kaufe mir das und dann funktioniert das. Aber das geht vielleicht beim ersten Mal gut, aber danach nicht weiter. Und danach kostet das System mehr, als es dir bringt. Am Ende soll das System ja auch einen Vorteil bieten. Und da ist es einfach unheimlich wichtig, dass man da gleich was schafft, was, sage ich mal, in der Basis funktioniert. Dass ein System gelebt werden muss und dass sich das System fortlaufend verändert und man Erfahrungen sammelt und das auch anpasst, das ist völlig normal. Das System bleibt ja in der Regel nicht in diesem statischen Zustand.
Aber da finde ich, da kannst du oder können wir als externe Dienstleister, die das vernünftig angehen und entsprechenden Support liefern, da können wir halt den Unternehmen einen richtigen Mehrwert bieten, weil wir halt eben die Erfahrung haben, wie man Systeme implementiert, was üblicherweise an Prozessen gebraucht wird, je nachdem, wenn es ein Fertigungsbetrieb ist oder es ein Dienstleistungsbetrieb, was wir alles im Repertoire haben, dass wir halt einfach schon mal so eine grobe Richtung haben, schon mal abfragen können, dass wir wirklich unterstützen können und den QMler oder der im Unternehmen den Zonk gezogen hat und darf sich jetzt um das QM-System kümmern, dass wir dem halt eben sehr effektiv und dadurch auch am Ende kostensparend fürs Unternehmen effektiv helfen können, um in die Zertifizierung reinzubringen. Und dann kann der Kunde, so mache ich es zumindest, ich arbeite sehr eng dann mit den QMlern oder mit denen, die das Unternehmen im Unternehmen betreiben sollen, eng in der Erstellung so eng zusammen, dass der im Prinzip am Ende nahtlos in der Lage ist, sein System, was wir gemeinsam für sein Unternehmen aufgezogen haben, dass er das nahtlos bedienen kann. Und dann bin ich nochmal Telefonjoker, wenn er mich anruft, ich habe nochmal was, dann sage ich, komm her, ich komme nochmal oder wir feilen nochmal hier, wir feilen nochmal, ich helfe dir nochmal. Und dann stehe ich da einfach nur unterstützend als Sicherheit beiseite und habe den QMler aber so abgeholt, dass er weiß, wie sein System funktioniert und dass er damit tickt. Und das andere Extrem ist, wenn der Kunde sagt, ich habe dafür gar keine Zeit, was du ja auch sehr oft in Unternehmen hast. Übrigens, kleiner Spaß am Rande, ich habe jetzt schon zwei Geschäftsleiter früher mal erlebt, sind wir mit dem QM immer noch nicht fertig. Wir haben doch jetzt das Zertifikat, hier, was du eben gesagt hast, dass es fortlaufend leben muss. Ja? Wenn die Geschäftsleitung schon kommt, dann sind wir mit dem QM noch nicht fertig. Ich denke, wir haben das Zertifikat an der Wand. Nein, sind wir nicht. Aber wieso da nicht? Das hat doch jetzt schon so viel Geld gekostet. Ja, trotzdem, QM fortlaufend. Aber das nur am Rand. Und dann kannst du halt auch adäquat dem Kunden so helfen und der sagt, ich habe die Kapazität nicht. Dass du einfach sagst, komm her, ich weiß, worum es geht. Ich kann dich betreuen. Ich stelle den QM-Manager, wir machen regelmäßige Termine, ich bin bei dir vor Ort, ich betreue dich, ruf mich an, melde dich bei mir, dass du ihm halt einfach in so eine laufende Betreuung reinbringst.
Ja, und ich finde, eine wichtige Sache, die du ja auch eben angesprochen hast, es muss was sein, was er auch selber, sage ich mal, bedienen und mit dem er umgehen kann. Weil wenn du einfach so ein Template nimmst, das gar nicht so gut passt, das wird irgendwann zum Problem, weil die Leute gar nicht das abstimmen können, weil sie vielleicht auch das QM-System gar nicht so bedienen können mit den Informationen, die es braucht und die es erfordert. Und da ist halt unsere Erfahrung einfach unheimlich wertvoll. Dadurch, dass wir schon so viele von diesen Systemen aufgezogen haben, wissen wir oder haben wir, sage ich mal, ein gutes Gefühl, was funktioniert und können das halt ganz gut umsetzen, sodass die Leute es dann bei sich implementieren können, wir das mit denen ein bisschen anpassen und dann am Ende was entsteht, was die auch einfach mal übernehmen können, wenn sie es dann selber machen möchten.
Ja, ja, und auch da, ich meine, wir haben eben kurz über die Externen gelästert, die den Sack Vorlagen und Templates über die Kunden ausgießen und dann wieder gehen. Am Ende haben wir auch Vorlagen, also wir wissen, wie es funktioniert. Wir haben Prozesse in Schubladen, wo wir sagen, das sind Prozesse, die gehen. Aber die gehen nicht, die ziehe ich nicht raus und werfe die dem Kunden vor die Füße, ja. Sondern wir ermitteln, was wir an Prozessen brauchen. Also meine Kunden kriegen nicht das Template-Paket X erstmal zugeschmissen, nach dem Motto, löscht mal weg, was ihr nicht gebrauchen könnt und mit dem Rest diskutieren wir dann, sondern der kriegt das ganz dediziert reingespielt, wo ich weiß, dass er es braucht, dass er wirklich seinen Mehrwert hat. Wenn der Kunde zu mir kommt und sagt, 9001 oder 27001, Wir brauchen jetzt einen Onboarding-Prozess, wir brauchen einen Offboarding-Prozess. Wie geht es denn mit dem Personal? Wie mache ich denn Schulungsmatrixen? Dann haben wir schon Ideen, die wir reinstreuen können. Logischerweise, da erfinden wir das Rad ja nicht neu. Das ist ja unser Mehrwert für den Kunden, dass er sich eben nicht selbst ausdenken muss. Aber da spielen wir ganz dediziert rein und passen es halt eben so an, wie es der Kunde haben will.
Ja, mit Templates ist auch an sich nichts falsch. Gute Templates sind einfach Gold wert, absolut. Aber man muss halt gucken, dass man den Kunden nicht mit dem Template, was er selber nicht hat oder selbst vielleicht auch nicht auszufüllen weiß, nicht alleine lässt, sondern dass man die Leute halt ranführt. Ne?
Ja, und das ist, da ist das Template das eine und deswegen, Templates wird auch immer schwieriger. Früher hast du halt einfach Word und Excel draufgeschmissen und Feierabend. Also so kenne ich es von anderen. Ja, halt einfach das ist ja heute durch. Gott sei Dank ist das ja heute durch, weil es immer mehr agile Managementsysteme wird. Es wird immer digitaler und digital ist ja auch einer unserer Steckenpferde, dass wir sagen, weg von Papier hin zu Bits und Bytes, können wir auch mal eine Podcast-Folge zu machen, dass wir einfach sagen, es muss digitaler werden. Und spätestens dann musst du dem Kunden ja entweder ein System geben, wo du glaubst oder wo du überzeugt von bist auf deine Erfahrung, das ist das, was für ihn funktioniert, weil in der Welt der digitalen QM-Systeme, da kannst du dich ja auch verlaufen. Oder wenn der Kunde bereits eine Auswahl getroffen hat und sagt, mit dem Ding will ich ins Rennen gehen, dass du ihm halt einfach die Vorlagen und die Informationen, die er benötigt, so zur Verfügung stellst, dass sie eben in das System passen und mit dem System funktionieren. Und eben nicht, ach, du hast, nur mal im Namen zu nennen, ach, du hast ein OrgaVision, egal, jetzt machen wir erstmal 25 Excel-Templates da rein. Entschuldigung, dann hast du ein Dokumentmanagementsystem, aber kein QM-System mehr. Ja, also das sind so Dinge. Und da trennt sich halt einfach in der Beratung die Spreu vom Weizen. Aber wenn du da einen richtig guten Berater an der Hand hast, dann kannst du sehr effektiv Managementsysteme umstellen und einstellen.
Ja, ich meine, gerade diese ganzen Digitalisierungsgeschichten sind ja auch unser Steckenpferd so ein bisschen. Und deswegen kann ich dem nur zustimmen. Wenn du, sage ich mal, so ein schönes System, und es gibt viele gute Systeme, und viele davon funktionieren inzwischen sehr gut, aber wenn du ein Chaos reinpackst, bekommst du am Ende ein Chaos raus. Also
Shit in, exakt. Shit out, ist schon immer so gewesen. Ja.
Und deswegen muss man sich auch genau überlegen, wenn man zum Beispiel so eine Umstellung macht, was packe ich denn da jetzt rein? Und dass ich mir überlege, wie will ich alles repräsentieren und dass man gerade sowas vielleicht auch als Chance nutzt, das ein bisschen anzupassen, umzustellen. Da sind wir nicht nur in der nächsten Geschichte. Man darf halt auch nicht zu sehr, sage ich mal, in alten Strukturen verhaftet sein. Man muss auch damit leben, dass es ein lebendiges System ist, was mit der Zeit geht. Und da muss man manchmal auch Sachen zurücklassen und einfach umstellen.
Ja. Ja, ja, und das sind halt alle so Dinge, wo ich sagen kann, da kann halt ein externer Berater richtig helfen. Da kann halt, wenn man einen richtigen Gerät, der kann halt so einen richtigen Push ins Unternehmen reinbringen.
Ja.
Was man halt auch das, negative Beispiele oder negative Kisten, was man halt auch nennen kann, gerade wenn wir als QMB unterwegs sind, ich weiß nicht, erzähl mal, wenn du QMB bei Unternehmen stellst, wie gut bist du dann noch im Unternehmen drin? Wie hängst du denn am Zahn der Zeit? Wie bleibst du denn aktuell? Das sind ja alles Themen, die du dir dann auch angucken musst.
Ja, deswegen, also je nach Unternehmensgröße ist der QMB ja auch gar keine Halbtagsstelle mehr, sondern das ist dann ein Fulltime-Job, weil du dich auch immer, sag ich mal, informieren musst. Und wenn ich gucke, was wir alles machen, wo wir alles an Veranstaltungen mitnehmen, wo wir in Netzwerken aktiv sind, wo wir, sage ich mal, alle möglichen Sachen abonniert haben, um immer auf dem neuesten Stand zu sein, was wir in Dokumentationen lesen, einfach nur, um aktuell zu bleiben oder an Gesetzen und Richtlinien. Ja. Das ist ja der Wahnsinn, was du da an Informationen hast. Und am Ende ist es ungeheuer wichtig, dass du gute und wichtige Quellen hast, wo du deine Infos herziehst, weil das ist am Ende auch deine Argumentation gegenüber einer Behörde oder einem anderen Auditor, wie du Sachen begründest. Und das ist einfach auch eine große Herausforderung, die wir oder die zumindest für mich auch einen großen Alltag oder Zeitblock in unserem Alltag einnimmt, wo wir sagen, einfach nur um aktuell zu bleiben und wirklich unseren Kunden auch immer, sage ich mal, wirklich das Aktuelle mitgeben zu können. Uns auch zu informieren, wenn es was Neues gibt, sodass sie reagieren können und, sage ich mal, keine notgedrungen Übernachtaktionen gemacht werden müssen.
Ja, das habe ich auch. Also wenn ich überlege, was wir an Zeit investieren, um aktuell zu bleiben, wie du schon gesagt hast, Newsletter, Normenticker, da eine Veranstaltung, da. Das ist schon immens. Was aber auch hilft, ist logischerweise, wenn du halt mehrere Kunden betreust und auch mehrere Audits im Jahr machst. Ich habe nicht die Welt an Audits jeden Monat mit meinen Kunden, aber ich habe locker 15, 20 Audits im Jahr, die ich betreue, also schon mal mindestens eins im Monat. Und auch bei unterschiedlichen Zertifizierungsstellen, da kommt mal die DEKRA, da kommt mal die DQS, da kommt mal der TÜV Süd. Und du kriegst dann schon, ich nenne es mal, den neuesten heißen Scheiß der Auditorenwünsche mit. Also das gibt es schon, das kannst du schon sehen, wenn du irgendwo in einem 9001er sitzt und der kommt jetzt mit irgendwelchen Themen an, dann kannst du dir schon sehr sicher sein, dass der nächste Auditor in der 9001 gegebenenfalls in die nächste Richtung reinschießt. Und das ist halt auch ein super wichtiges Ding, was du halt einfach hast, wenn du als Externer in Unternehmen reingrätscht und so unterstützt. Du siehst halt schon mal bei anderen Kunden so radarmäßig, was jetzt die Auditoren, wo die jetzt gerade drauf abfahren, was die jetzt gerade gucken. Umwelt, DSGVO, also all diese Dinge, wo die draufspringen, dass du, wenn du den Kunden, deinen nächsten Kunden fürs Audit vorbereitest, da schon einen Fokus drauf legen kannst und kannst halt genau diese Punkte dir schon mal da nochmal genauer angucken und kannst anständig auf das externe Audit vorbereiten. Und das hast du als Interner nicht. Du hast als Interner erst recht, je nachdem, was für Unternehmensgröße hast, wie du schon gesagt hast, keine 100%-Stelle. Dann sitzt du da und in 4 Wochen ist Audit, ich muss da mal den Ordner aus dem Schrank holen. Stimmt, interne Audits müssten wir auch noch machen. Mal gucken, wie ich das noch hinkriege. Wow, Managementbewertung müsste ich meinem Chef noch schreiben. Und die SOPs sehen auch aus wie Hulle. Und dann hast du halt diese typischen 4 Wochen Chaos vorm Audit. Und trotzdem hast du nicht das an Know-how und das an Erfahrung, was wir uns am Ende vom Tag als Externer fortlaufend aufrechterhalten, dass wir halt eben souverän in solche Kisten reingehen.
Ja, und man profitiert da einfach unheimlich von dem breiten Spektrum, was man sieht. Und du hast ja oft auch, gerade wenn du mit ein bisschen größeren Unternehmen zusammenarbeitest, so ein bisschen diesen Nachahmereffekt. Bei vielen neuen Themen, gerade zum Thema Digitalisierung, wird ja oft ein bisschen geguckt, was machen denn die Großen? Und wenn man, sage ich mal, bei den großen, eher börsennotierten Unternehmen aktiv ist und schon mal sieht, was die, sage ich mal, im digitalen Bereich machen, dass die schon teilweise, weil sie auch das Geld dafür haben, voll digital arbeiten und mit E-Signaturen zum Beispiel arbeiten, da wird oft erstmal so ein bisschen geguckt, was passiert denn da, bevor die Kleineren umsteigen. Und unser großer Vorteil ist, dass wir halt dort teilweise auch schon dann mitsammeln, die Erfahrung oder von anderen Kunden das mitbekommen und da bei anderen Kunden ansprechen können, weil wir sagen, wir haben jetzt mitgekriegt, das ist gerade ein heißes Thema, da wird gerade auch viel von der Behörde oder von den Auditoren drauf geguckt und wir können die Sachen einfach rechtzeitig ansprechen. Und da habe ich auch erst kürzlich ein sehr schönes Feedback bekommen, wo sie gesagt haben, sie waren eigentlich sehr dankbar, weil durch die ganzen Informationen, die man zu beachten gab, die es gekommen sind, durch die ganzen Ideen, die aufgekommen sind, hat man halt schon sehr früh sehr viele Sachen auf dem Schirm gehabt und konnte die halt rechtzeitig bearbeiten, bevor das überhaupt mal zu einem Finding führt, sondern weil man halt schon mal wusste, worauf man sich einstellt, was jetzt als nächstes kommt.
Ja, ich glaube, dieses proaktive Einstreuen von Ideen in Unternehmen ist ein großer Vorteil. Das können Interne auch, wenn die auf Veranstaltungen mitsehen und haben das Ohr am Zahn der Zeit und hören und machen den ganzen Kram. Um Gottes Willen, das kann ein Interner auch sehr gut machen. Aber das kostet dem Internen halt einfach Energie, wenn er halt eben keine 100%-Stelle hat und hat die Energie halt nicht und ist im wahren Leben, ist halt parallel, sage ich mal, noch Produktionsleiter oder sitzt noch im Personal oder macht noch sonst irgendwas, dann ist es halt eben QM nebenher zu machen, ist halt schwer.
Ja.
Und dann noch aktuell zu bleiben, ist noch schwerer. Und wenn du dann kein Sparring-Partner hast, ist es am allerschwersten.
Ja. Ja.
Weil auch das, ich habe eben gesagt, ich stehe bei manchen Kunden auch formal nicht als QM-Manager im Organigramm, aber ich bin halt eben der Joker, der Sparring-Partner, dass der Kunde sich einfach mal kurz bei der QMB vom Kunden mich einfach kurz meldet und sagt, hier, pass mal auf, ich habe da was gehört. Neuester heißer Scheiß, was ist da dran? Stimmt das, passt das, hast du da auch was von gehört? Kannst du mir da kurz mal einen Push geben? Sag mal was dazu. Und dann kannst du mit dem kurz in den Dialog gehen und kannst sagen, ja, pass auf, habe ich auch gehört. Oder kannst du ihm sagen, ja, da gibt's ein neues White Paper, da gibt es ein neues dies, da gibt es ein neues das, geh mal auf die Webseite, lad dir es runter oder hast du von mir die Information nicht letzte Woche im Newsletter gehabt, dann hättest du es schon gewusst vorher, bevor du mich... Also das sind schon auch Sachen, die wirklich kostbar sind, weil selbst wir stimmen uns ja ab.
Ja.
Also selbst wir untereinander sind ja auch schon mal so, dass wir sagen, pass auf, hast du das gehört, hast du vom Jona den Newsletter gesehen, hast du da schon wieder gesehen, was die DAX rausgebracht hat. Auch wir synchronisieren uns ja und machen ein Sparring untereinander, um uns aktuell zu halten und auch um Dinge von unterschiedlichen Seiten zu beleuchten.
Es befähigt uns halt zu einer Sache, die uns ja beiden sehr, sehr wichtig ist. Nämlich, wir sagen ja immer, wir wollen ja keine Notfallaktionen kurz vorm Audit. Wir wollen nicht, dass man in den 2 Monaten vorm Audit jetzt anfangen muss, das komplette QM-System aufzuräumen. Es gibt nichts Schlimmeres und nichts, was mehr Zeitverschwendung ist manchmal. Weil unser Ziel, und das vertreten wir ja beide so, ist ja Continuous Compliance. Uns ist ja im Prinzip egal, ob der 9001-Auditor oder die Behörde jetzt morgen zum Audit kommt. Wir wissen, grundsätzlich ist alles in Ordnung. Und wir wissen, das Audit würde irgendwie laufen. Also, dass wir einfach sagen, wir sind Audit-ready und es ist egal, wenn die kommen. Das System ist in einem akzeptablen Zustand.
Das ist nicht grundsätzlich in Ordnung und das würde schon irgendwie laufen.
Ja.
Und das ist nicht in einem akzeptablen Zustand. Das QM-System rennt.
Ja.
Und das läuft und das ist effektiv und das ist wirksam. Und ob der Auditor heute Morgen oder in 3 Wochen kommt, ist vollkommen egal. Der sieht ein System, was Audit-ready ist und was so ist, dass man mit stolzer Brust sagen kann, das rennt und das läuft.
Ja, ohne dass mir der Schweiß ausbricht, wenn ich jetzt die E-Mail bekomme, dass die Behörde
mir der
Schweiß oder sei es der Kunde. Das unterschätzen ja auch viel weniger. Manche Kundenaudits sind ja strenger als die von den Zertifizierern oder Behörden. Dass ich nicht schwitzen muss, wenn sich ein Kunde ankündigt und sagt, ich würde jetzt gerne mal kurzfristig zum Audit vorbeikommen.
Kann aber auch an der Ausbildung des Auditors vom Kunden liegen, der da kommt. Je nachdem, wie die ausgebildet sind, können Audits von Kunden schon mal anstrengender sein wie
auf
von
jeden Fall.
Ausgebildeten Auditoren.
Auf jeden Fall.
Ja, also auch da gibt es durchaus Unterschiede, aber es ist ein anderes Thema.
Ja. Das heben wir uns mal als extra Thema auf, glaube ich.
Ja, das machen wir auch mal. Genau. Ja, wie gesagt, also zusammenfassend, nicht alle Berater sind so schlecht wie der Beraterruf. Und es kann durchaus sinnvoll sein, sich mal einen Berater zu holen, der einen Push ins Unternehmen reinbringt, in welcher Form auch immer. Und man sollte sich, wenn man in der Vertragsanbahnung ist oder die ersten Gespräche hat, sollte man sich sein Gegenüber und seinen Berater sehr gut angucken. Und was auch wichtig ist, ich glaube, das haben wir noch gar nicht gesagt, aber was auch wichtig ist, dir muss die Nase passen, sagt man. Wenn du da einen Berater vor dir sitzen hast, wo du das Gefühl hast, mit dem werde ich nicht warm, das funktioniert nicht. Also das muss passen, die Chemie muss stimmen. Wenn du da einen sitzen hast, sagst du, nee, nie im Leben, dann kann der noch so kompetent sein, das wird nicht funktionieren. Und umgekehrt habe ich das auch schon gehabt, du setzt dich bei einem Kunden in einen Ersttermin rein, in ein Vorstellungsgespräch rein und du merkst, der Kunde, das passt nicht. Weil mit dem, den du arbeiten musst, dem QMBler, die Kontaktperson ins Unternehmen rein, der tickt auf einer ganz anderen Wellenlänge wie du. Ihr werdet nie grün werden. Und dann sind da so Dinge, wo man halt einfach sagt, seien Sie mir nicht böse, aber ich habe das Gefühl, das wird nicht effektiv, was wir hier zusammen betreiben. Und dann muss man das halt einfach offen und ehrlich kommunizieren, in Termin, im Nachgang, in was auch immer. Und dann lässt man es für beide Seiten, erklärt vorsichtig oder erklärt vernünftig, warum. Sagt, wir haben andere Herangehensweisen an Dingen, ich habe das Gefühl, die Chemie passt nicht. Und dann ist das, glaube ich, für beide Seiten eine wesentlich fairere Kiste, als wenn man sich dann in so ein Projekt reinquält, wo man sich gegenseitig nicht riechen kann.
Ja, weil ich finde, es bringt dann am Ende auch für beide Seiten wenig, außer dass man sich ärgert, weil das ist ja auch ein Prinzip, was wir auch ganz streng verfolgen, wo wir sagen, man muss sich am Anfang gut verstehen, wie du gesagt hast, die Chemie muss stimmen, man muss merken, man liegt auf einer Wellenlänge und man muss das Gefühl haben, man kann zusammen dieses Projekt, was man vorhat, vorantreiben. Das ist ja auch der Grund, warum wir auch oft erst kleinere Pilotprojekte machen und sagen, wir gucken mal, ob das zusammen funktioniert und dann entscheiden wir nach kurzer Zeit, ob wir weitermachen. Weil genauso, dass ein Kunde Vorteil davon haben will, dass er einen Berater hat, dass er sagt, das bringt mich wirklich voran, ich spare hier vielleicht auch ein bisschen Geld, weil ich hier schneller vorankomme, weil ich mir viele Fehlversuche oder Versuche starte, die ich vielleicht anderswo nicht bräuchte, wenn ich den Berater hätte oder wenn ich ein bisschen externes Wissen habe. Und für uns ist es auch so, dass wir natürlich Kunden wollen, mit denen wir entspannt zusammenarbeiten können, mit denen es auch für uns möglich ist, etwas voranzutreiben und auch wo einfach der persönliche Kontakt auch Spaß macht, weil am Ende soll es auch ein bisschen Spaß machen. QM muss nicht immer ganz fürchterlich sein.
QM macht Spaß. Ja. Muss man nicht immer nur eine Neigung für haben, so QM an sich macht Spaß.
Wenn es funktioniert, macht es unheimlich viel Spaß. Und das ist ja auch das, was ich merke, wenn man irgendwo hinkommt und das System war vorher blöd und dann macht man es einfacher, das sind alle happy und es macht den Leuten Spaß.
Nee, da bin ich nicht bei dir.
Also nicht immer per se, aber...
Also nee, anders da. Mir macht es eigentlich keinen Spaß mehr, wenn es läuft. Also ich habe es am liebsten, mit beiden Armen rein in die aufräumen und am Ende ein cooles, laufendes System zu haben. Und wenn das System läuft und der Kunde ist happy und er hat sein QM-System wieder unter Kontrolle, die Mitarbeiter sind geschult, das Ding ist jetzt, ich mal die heile Welt, das Ding ist jetzt digital, er weiß, wie es läuft, es klappt alles, dann ist das für mich ein super befriedigendes Ergebnis. Und dann freue ich mich drauf, wie beim Lucky Luke-Abspann, mich aufs Pferd zu setzen und meinem Sonnenuntergang entgegenzureiten, weil ich weiß, dass meine Mission hier an dieser Stelle fertig und wirksam erfüllt ist. Und dann bin ich gerne der Telefonjoker, wenn Fragen sind, das haben wir eben schon mal kurz angestellt, ich komme gerne vorbei für die internen Audits, ich bin gerne da für Prozessoptimierung. Aber richtig laufende Systeme, die von einem internen QMB oder von einem internen Personal, was dann die QMB-Funktion einnimmt, richtig gut verwaltet und verteilt werden, da muss ich mich nicht aufpressen als Berater, weil ich weiß, es funktioniert und das ist gut. Und das macht mir auch keinen Spaß. Was will ich da? Mich da hinsetzen mit einem Vertrag nur um ein paar Stunden zu schreiben und mir irgendwelche Dinge aus der Nase zu ziehen, dass ich eine Daseinsberechtigung habe, das ist nicht meine Welt, beim besten Willen nicht. Wenn ich gebraucht werde, bin ich da, cool, Vollgas, Ungeduld ist so mein Ding, hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, da gebe ich Gas und wenn ich merke, die Kiste läuft und das Ding ist repariert und dass die Digitalisierung ist umgestellt oder das Zertifikat anhat, der Kunde kommt alleine klar und will das auch alleine und ich merke, es läuft, dann ist meine Mission, dann bin ich als Berater erfüllt und dann freue ich mich auf den nächsten Kakaofen, wo ich mich reinstürzen darf und darf aufrollen.
Ja, das sehe ich aber genauso. Und das war eigentlich auch das, was ich eben so ein bisschen gemeint habe, weil ich will auch nicht irgendwo sitzen, wo ich keinen Zweck erfülle, wo ich nicht das Gefühl habe, ich habe hier einen Nutzen oder ich bringe was voran, weil dann macht es mir auch keinen Spaß. Aber für mich fängt halt auch der Spaß an, gerade wenn man, den ersten Anlauf, die erste Hürde oder manchmal auch das erste Tal einfach durchschritten hat. Manchmal muss man ja erst mal, wie du so schön manchmal sagst, durch ein Tal des Schmerzes gehen. Weil so eine Umstellung ist ja nicht immer ganz einfach. Ein Tal der Tränen, genau. Ja. Und wenn dann aber, das fruchtet und die Leute merken, das System, was wir hier machen oder was wir hier verändert haben, das bringt was und selber auch mit Ideen und Input kommen, weil sie sich jetzt motiviert fühlen, weil sie jetzt was haben, was auch zu ihnen passt und, was auch an ihrer Arbeit angemessen und angepasst ist. Wenn die dann mitmachen und man zusammen das System so ein bisschen aus dem Keller hebt, da finde ich, da geht der Spaß so richtig los. Weil da ist Bewegung drin.
Und was dann auch, genau, dann ist Action drin. Und was immer so gute Indikatoren sind für solche Sachen, ist, wenn ich so gerufen werde, wir hatten jetzt externes Audit, die Liste ist ein bisschen länger, kannst du mal gucken. Und dann kommst du dann dahin und sagst, okay, jetzt kümmern wir uns erstmal um die drei Hauptabweichungen. dass das Zertifikat nicht von der Wand kommt. Das machen wir jetzt erstmal akut, da löschen wir einen Brand. Und um die 8 Nebenabweichungen kümmern wir uns im Laufe des Jahres. Du dann die Grundsätzlichkeit von der ganzen Sache angehst und dann mit dem Kunden das nächste Jahr das Audit begleitest, dass du sagst, ich setze mich mit dabei. Lass mich doch mal mit dazu. Komm, ich unterstütze dich, ich gehe mit dabei. Und wir gehen dann als nächstes durchs nächste Audit durch und der Auditor sagt, das, was ihr gemacht habt letztes Jahr, das hat ja richtig was getan. Und du rüttelst halt durch das Audit durch mit 1-2 Nebenabweichungen, also was ja im Prinzip nichts ist. Das ist ja immer mal was. Ja? Und dass du halt einfach dann, dass der QMler sagt, juhu, guck mal, was wir bezweckt haben. Geschäftsleitung ist happy und alle sind froh. Und dann hast du wirklich was bewegt und auch nachweislich nachhaltig bewegt. Und dann hast du echt einen glücklichen Kunden.
Ja. Deswegen, das Ziel ist einfach dann immer ein System zu haben, was dem Unternehmen hilft und dann durch die Audits zu kommen. Ich meine, das eine oder andere, die Kleinigkeit gibt es immer. Da wird sich auch immer was finden. Aber solange das nichts ist, was jetzt Monate braucht aufzuräumen, sondern wo man sagt, das habe ich in 1-2 Wochen geändert, dann ist das ja alles kein Problem. Das gehört ja auch dazu. Systeme müssen sich ja auch weiterentwickeln.
Wenn das System gut ist, wir verquatschen uns schon. Ja, ja. Wir werden als nächstes mal über Audits reden. Wenn das System gut ist, kann es keinen Bug geben, der viel Arbeit hervorruft. Ja. Das kann nur noch Feintuning sein, aber es kann nichts mehr sein, wo du grundlegende Probleme in Prozessen oder in sonstigen Dingen hast. Das ist mal Feintuning.
Ja, es ist eigentlich nur
Feintuning. Das ist ein anderes Thema. Das ist nur Feintuning. Es kann nicht sein, dass dir ein Audit irgendwo einen Strick dreht, wo du ein halbes Jahr Arbeit mit hast oder wo du das Gefahr hast, dass das Zertifikat von der Wand runtergeht. Wenn du das vernünftig aufgesetzt hast, kann es nicht passieren.
Muss ich zugeben, habe ich auch noch nie gehabt. Also diese Gefahr hat eigentlich nie bestanden. Es waren immer, wenn dann, viel Verbesserungsvorschläge, wo man dann überlegen muss, ob das zum Unternehmen passt, aber meistens Sachen, die in wenigen Wochen aufgeräumt waren, wenn mal was war überhaupt.
Super, wir brechen ab. Ich denke, wir haben das Thema mit dem internen und dem externen Dienstleister ganz gut besprochen, hoffe ich. Vielen lieben Dank, dass du Zeit hattest. Vielen lieben Dank für alle, die zugehört haben. Feedback gerne gewünscht. Lasst eine Glocke da, kann man das sagen? Ja, ansonsten, wir sind unter www.qm-talk.de erreichbar. Da ist auch immer so ein bisschen Blogbeiträge, wo man sich mal reinlesen kann. Und da sind auch unsere Kontaktdaten. Wenn ihr Fragen habt zu Themen, wenn ihr nochmal tiefere Informationen haben wollt, meldet euch gerne bei uns. Und wenn ihr Themenvorschläge habt und wollt mal, dass wir irgendein Thema nochmal durch die Nudelpresse ziehen, blödes auch, egal. Wenn ihr nochmal Sachen habt, wo wir es nochmal richtig uns intensiv anschauen sollen, dann meldet euch gerne bei uns, dann nehmen wir die Themen auch gerne auf. Ansonsten, Michael, vielen lieben Dank.
Vielen lieben Dank.
Bis zum nächsten Mal.
Ich freue mich und danke fürs Zuhören.